mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Liebe Zuhörer, ich bin's, eure Babsi, und ich bin geplättet immer noch von dem Mann, der heute bei mir im Studio ist oder war. Ein ganz, ganz toller Schauspieler. Mein Podcast-Producer Clemens und ich sind immer schon Fans gewesen, aber jetzt noch mehr.
Moritz bleibt treu.
Ach.
Man muss ja eigentlich nur den Namen sagen. Ach. Der Rest, wer will jetzt noch nicht weiterhören? Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, nee, weil bei Moritz bleibt treu, der hat es, finde ich, geschafft, ein Mysterium um sich aufzubauen. Man weiß nichts von ihm. Mhm. Wirklich nichts. Das liebe ich sehr bei Schauspielern. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde immer, wenn ich weiß, wie die geheiratet haben und wie der Garten aussieht, dann kann ich mich irgendwie auf die Rollen nicht mehr konzentrieren. Ja. Und bei Moritz weiß man einfach nichts. Und das finde ich sehr spannend.
Und trotzdem ist es zum einen erstmal ein hochsympathischer Talk zwischen euch beiden.
Ja.
Also ne, bis hin zu seinen Traumdeutungen, Sneakers, Sauberkeit, alles drin.
Ja.
Und ich muss sozusagen noch einen Tipp geben für alle, die das hören. Es gibt eine Stelle, an der redet ihr über ein YouTube-Video. Und ich habe es nochmal mir im Nachklapp angeguckt. Und von daher kann ich euch nur empfehlen, macht im Hintergrund schon mal YouTube auf, falls ihr irgendwann an einem Rechner oder auf eurem Handy das habt. Und tippt nur schon mal ein, Barbara Schöneberger, Limahl, Neverending Story. Und das Video, wenn ihr es sehen werdet, ist noch viel großartiger, als es in deiner Erinnerung ist, Barbara. Spätestens, wenn du und Limahl euch schmachtend gegenüberstehen, du aber so einen halben Kopf größer bist als er.
Einen ganzen Kopf größer als er.
Ganz großer Moment. Wird es nachher drum gehen, von daher habt das schon mal bereit. Und dann wird es noch großartiger, als es eh schon ist.
So, und jetzt geht's los. Moritz bleibt treu bei den Waffeln einer Frau. Freunde, er ist hier. Moritz Bleibtreu, herzlich willkommen.
Dankeschön. Hallo Barbara.
Moritz, ich muss jetzt erst...
Die Distanz zwischen uns beiden?
Nein, wir tun so, als wären wir ganz nah. Aber wenn dann jemand kommt und sagt, ihr seid ja ganz nah, dann haben wir den Beweis, dass wir eigentlich doch ziemlich weit weg sind.
Ja, ja.
Ich muss jetzt erstmal aufklären, weil deine Aussage gerade eben habe ich entnommen, dass du von einem Fernsehinterview ausgingst, was bei YouTube ausgestrahlt
wird. Nein.
Okay, es ist Radio.
Ja, aber ist nicht Podcast auch, die nehmen das doch alle auch dann immer...
Wir lassen eine Kamera laufen, aber nur, falls hier sexuelle Übergriffe stattfinden, finden, dass man hinterher genau rekonstruieren kann.
Naja, das ist ja immer ein Problem bei dir, Barbara. Ne?
Das ist einfach so, dass es jetzt von vielen Gästen hier gefordert wurde und jetzt haben wir es halt auch, um mich ein bisschen, weißt du, im Griff zu behalten.
Ja, und um uns beide so ein bisschen runterzubringen, haben wir hier ein paar Süßigkeiten.
Also bisher hat es ganz gut funktioniert. Ach gut, aber die Show ist auch erst eine Minute alt. Okay. Meine Redaktion, die hast du ja gerade gesehen, das ist ja hier dieser ganze Bums hier. Das alles, was du siehst, das gehört ja alles mir.
Das alles hier quasi. Alles der ganze meins. Hinterhof, die ganzen Studios, alles. Ne?
Und drunter bauen wir noch eine Etage, das wird nur mein, so wie soll ich sagen, Chill-Out-Area.
Einfach Chill-Out-Area.
Genau. Ja, also gut. Das ist ja alles, sind alles meine Leute, sage ich jetzt mal. Und die haben mir ein super Sheet vorbereitet über dich, wo halt einfach,
alles
will ich jetzt nicht sagen. Ich lese kurz vor, was mir für dich aufgeschrieben wurde.
Okay, okay.
Moritz hat eine Wachsfigur. Moritz' erstes Mal war grauenhaft. Er war betrunken. Die Frau war sehr viel älter. Moritz hasst dreckige Autos. Worüber möchtest du als erstes sprechen?
Oh, das überlasse ich ganz dir, Barbara. Das ist okay. Wenn das die einzigen Themen sind, um die sich der dreht, die nächste, dann
Es sind
lass
zwei,
uns
drei,
anfangen
vier Stunden. Also wir werden das strecken. Wir werden schon auf unsere Geschichten hier irgendwie kommen. Nein, tatsächlich, das fand ich eine sehr lustige Auswahl irgendwie an Themen. Da sieht man auch mal was, wofür die Redaktion.
Die sind auf Zack, deine Redakteure, kann ich da nur sagen. Die sind richtig, ne? Und endlich mal Sachen, über die sich sonst, also wo auch, ne?
Ja.
Krass.
Ja. Nee, erzähl, du hast gerade dich hingesetzt und hast so ein bisschen so gesagt, ah ja, Mann, ey, es hat sich ja alles ganz schön verändert.
Ja, ja. Ja,
seit wann hat sich's denn verändert? Seit du 49 bist oder seit...
Nö, jetzt schon seit März, kann man sagen, ne? Also so, das ist schon alles ein bisschen sehr verändert seitdem, das schon.
Merkst du es? Ich finde halt so, wenn man zu Hause ist, kriegt man es gar nicht mit. Natürlich, klar, weil man sich eigentlich in seinem Privatleben, eigentlich im privaten Leben, finde ich, profitiert man ja teilweise noch ein bisschen davon. Okay.
Wenn dann Kinder im Spiel sind, ist immer sofort scheiße. Ja. Also das macht mich am allermeisten fertig. Du hast vollkommen recht. Also klar, ich glaube, wir sind ja auch in der privilegierten Situation, dass es uns zu Hause auch irgendwie ganz gut geht so, und man kann es ja auch aushalten. Mhm. Ne? Mhm. Aber nee, also zum Beispiel ständig jetzt, wenn ich meinen Lütten dann mit dem rede und der kommt aus der Schule, das ist schon, finde ich schon hart. Also dass die da auf dem Pausenhof mit einer Maske stehen, draußen.
Ja, und die Kinder haben das ja total verinnerlicht. Die Kinder tragen ja die Maske viel selbstverständlicher als wir. Ich renne ja noch jedes Mal in die Bäckerei und muss mir dann mein T-Shirt übers ganze Gesicht ziehen, weil ich jedes Mal die Maske vergesse. Frau Schöneberger, die Maske. Ja, richtig. Moment, dann zerre ich irgendwas an meiner Klamotte
nach oben.
Ja, oder
T-Shirt drüber. Oder
genau, ich hab was, Und so, dann rollt die schon immer so mit den Augen. Aber tatsächlich, die Kinder haben dieses Ding auf. Die denken auch die ganze Zeit dran. Mhm. Und es gibt auch welche, habe ich jetzt so gehört, die sagen dann so, ja, ich ziehe die auch beim Sport an. Es ist einfach sicherer und so. Also für die Kinder ist das, die können das natürlich noch nicht so richtig einschätzen. Ne?
Nee, ich merke schon, ich tue mich da sehr schwer, das so zu akzeptieren und so. Das
merkst du auch, dass du nämlich, ich finde, jetzt gibt es ja so viele Regeln, an die sich alle halten müssen und wo es ja auch viele Überwacher gibt, die genau überprüfen, ob man sich daran hält. Mhm. Merkst du auch, dass du dann eigentlich nicht so ein Typ bist, der sich gerne an Regeln hält? Ich merke das bei mir total.
Leider, das war ich schon immer. Das mit dem Autoritätsgehorsam war bei mir schon immer.
Ich merke es jetzt total, dass ich die ganze Zeit mir denke, ich mach's nicht. Ja, oder so. Und dann mache ich es natürlich doch, aber ich merke, dass ich tendenziell eher so mal dagegen gehen würde.
Ja, es ist immer halt so, es ist halt auch, wo ich sage, es ist einfach auch der Ton, der die Musik macht, ganz stark. Ne? Ich war jetzt zum Beispiel vor 3 Wochen ungefähr in Norwegen und da zum Beispiel, da gibt es ja auch alles, ne? Aber es wird einfach anders formuliert. Das ist dann zum Beispiel, als ich da war, dann hieß es halt, am nächsten Tag wurde einem die Maske empfohlen. Ne? Das heißt dann, die sagen dann, wir würden euch empfehlen, diese Maske zu tragen und zwar für 2 Wochen. Und das fand ich toll, weil auf der einen Seite ist es kein Befehl, weißt du, da sagt einfach keiner, du musst das jetzt machen, sonst zahlst du 8.000 Euro Strafe, sondern man sagt, wir empfehlen es dir. Ja. Das heißt, die verlassen sich auf den gesunden Menschenverstand und sie beziffern es zeitlich, was ich auch geil fand, dass sie sagen, 2 Wochen lang. Und ganz ehrlich, wenn man mir das so, dann hätte ich vielleicht auch einfacher damit umgehen können, aber dass man so gar nicht weiß, wie lang und das Wieso sowieso keine Rolle mehr spielt und es dann einfach wirklich nur noch um mach es jetzt geht, tue ich mich auch sehr schwer mit, muss ich sagen.
Und hattest du einen krassen Einschnitt, also so einfach in deinem Leben, dass du einfach komplett zum Stillstand gekommen bist?
Nee, ich hatte unheimliches Glück, ich hatte tierisches Glück. Also wir sind unterbrochen worden bei meinem letzten Film, den ich gemacht habe. Da sind wir quasi 8 Tage vor Drehende, hat es uns da erwischt.
Da hat der Regisseur gesagt, ist wurscht, kriegen wir auch so zusammengeschnitten.
Ja, die haben leider nicht.
Das wär's,
uns fehlt immer noch ein Tag.
Wir haben ein anderes Ende. Kein Problem, genau. Mach dir keinen Stress.
Nee, uns fehlt immer noch ein Tag. Aber das war, 3 Wochen mussten wir dann pausieren, glaube ich. Und dann ging es weiter.
Das geht ja noch. 3 Wochen nur. Ja,
das war nicht schlimm. Und ansonsten muss ich sagen, ich habe tierisches Glück gehabt. Also weder mein eigener Film Cortex noch alles andere, was ich gemacht habe, hat da irgendwie drunter leiden müssen. Das war schon geil. Glück gehabt.
Hast du Cortex aber schon vorher gedreht,
ja,
oder?
Ja, Januar letzten Jahres. Aber es hätte ja auch sein können, dass zum Beispiel aufgrund dieser Situation unser Verleiher sagt, du Moritz, vielleicht doch einfach an die Streamer weitergeben. Ne? Also ich habe schon eine Zeit lang gebetet, dass der Film dann auch wirklich auf einer Leinwand ins Kino kommt und eben nicht wie so manch anderer Film in der Zeit dann schnell zu den Streamern rübergereicht wird, damit dann doch noch irgendwie Geld gemacht wird. Ne? Also ich freue mich sehr, dass der auch ins Kino kommt dann am 22. Oktober.
Ja, der 22. Oktober, der liegt schon hinter uns, kann ich dir sagen.
Ah ja, genau, stimmt. Ja. Am 22. Oktober.
Also, er hat es in die Kinos
geschafft. Dass der ins Kino gekommen ist am 22. Oktober. Jetzt hast du was zu schneiden. Meine Fresse, jetzt musst du das alles... Stell dir mal vor, es passiert noch eine Katastrophe. 2. Lockdown und dann?
Ja, dann schneiden wir es so um, dass es wieder stimmt. Wir schneiden dann, ich spreche dann eine
andere
Sollen
wir Variante 2. Lockdown machen?
Sag nochmal 23.11.
23.11. kommt der Film ins Kino.
Und jetzt sag nochmal 14.1. Wir schneiden uns das dann
und
so, wie
er jetzt doch 2021 in die Kinos kommt, freut mich natürlich bei der jetzigen Situation. Weil was jetzt, hätte ja vor 3 Wochen keiner glauben können, was
und
jetzt
passiert. Und sag uns jetzt nochmal kurz, in 50 Metern rechts, in 50 Metern links und 100 Metern, dann können wir aus dir noch ein Navigationssystem zusammenschneiden.
Genau, das kriegen wir hin. Nee, ab jetzt... Lass uns diese zeitliche Ebene einfach...
Nein, ja. Also wie auch immer, das Ding ist tatsächlich im Kino und es ist ein Film. Also jetzt erstmal habe ich habe erstmal gelesen, Cortex, ein Mindfuck. Dann dachte ich mir, wow, ein Mindfuck. Was ist wohl ein Mindfuck? Weil es war noch nicht so ganz, es ist nicht in meinem Alltagssprachgebrauch.
Mhm. Ich habe es auch zum ersten Mal gelesen.
Aber es ist ein ganz gutes Wort eigentlich.
Ich kannte den Begriff Mindbender. Und das fand ich ganz okay, das kann man auch
Benden
vielleicht...
Benden heißt ja biegen.
To bend, ja
okay,
genau.
Mindbender.
Also das ist, ne?
Aber ich finde Mindfuck besser.
Ich fand es auch nicht schlecht.
Ja.
Das hat doch ein gewisses, das hat gewissen Druck, ne?
Ja.
Ein gewisses Marketingpotenzial. Let's call it a Mindfuck. Ich finde das gar nicht so schlecht. Ein Fuck ist jetzt ja grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes.
Ich weiß gar nicht, ob man das so heute noch sagen darf.
Das hängt
ohne
jetzt gar...
zu aggressiv rüberzukommen,
ja,
weißt
stimmt,
du?
Stimmt, auch wieder.
Und wenn, dann darf das nur ich sagen.
Das stimmt.
Ja.
Also würdest
aber
du das nochmal sagen? Also mein Fuck ist
ich
eigentlich
genau
nicht schlecht.
So.
Okay. Nein, ja, nee, das, ja, das ist, sagt man dann so. Es wird dann ja, das ist eh immer lustig, weil, was Leute dann über die Sachen sagen, die man so macht. Das ist faszinierend.
Ich finde sowieso, ich weiß nicht, wie es dir geht, Filmkritiken lesen, finde ich fast so schlimm, aber noch schlimmer finde ich Kritiken über Musik lesen.
Mhm.
Also ich finde immer, let's do it. Also Film anschauen, CD anhören, ich weiß es nicht und so. Aber klar, es gibt auch den Job des Filmkritikers natürlich. Aber ich finde manchmal, wenn es dann so verschwurbelt wird und die Leute dann anfangen, vierte, fünfte Ebenen da einzuziehen in ihren Kritiken, dann glaube ich, ist es manchmal toll, aber manchmal auch schwierig.
Am besten ist, wenn das dann sich so über anderthalb Seiten streckt und es eigentlich nur so scheiße Geschwerfe ist, ne? Also eigentlich die ganze Zeit so, und das Müll, und wie kannst du dies und wie kannst du das, dann aber anderthalb Seiten Erguss, wo man sich so denkt, sag mal, so scheiße kann das gar nicht gewesen sein. Ja. Weil wenn du anderthalb Seiten, dann kann es doch gar nicht so schlimm gewesen sein, oder?
Nee.
Also wenn ich irgendwas, habe ich eh nie verstanden so richtig im Leben, wenn ich irgendetwas nicht mag, dann strafe ich das mit Ignoranz. Das ist so meine Art, damit umzugehen, weißt du? Also wenn mir was nicht gefällt, ich weiß gar nicht, wo der Bus ist mit den Leuten, die das jetzt so wahnsinnig interessiert, dass ich sage, dass ich es scheiße finde. Es
absolut.
Ist so, und warum sollte ich das auch tun? Weil die haben sich ja sicherlich, guck mal, es tritt ja keiner an und will einen schlechten Film machen. Die wollten ja auch einen guten Film machen. Das ist halt jetzt halt nicht gelungen. Warum soll ich jetzt sagen, ich fand's scheiße? Ich strafe das dann einfach mit Ignoranz. Und das finde ich auch ein super Mittel eigentlich irgendwie.
Ja, aber ich glaube, da
einfach mal die Fresse halten, weißt du, wie ich meine? So
das
grundsätzlich
ist aber schwer,
und
mit Fresse halten kriegst du ja auch keine Follower. Und
das
nix,
ist
ne?
blöd.
Mit Fresse halten kriegst du nichts, sage ich dir. Was mir gut gefallen hat, ist ein Moritz-Bleibtreu-Film.
Findest du gut? Ne? Guck mal,
so, weil es stand nämlich Moritz-Bleibtreu, Nadja Uhl und dann hier Janis Niewöhner und dann stand, aber nee, im Ding steht nicht ein Film von Moritz-Bleibtreu, sondern im Abspann oder Vorspann oder im Trailer steht ein Moritz-Bleibtreu-Film. Und es war so was wie ein Universal-Film oder irgendwie. Also es ist schon so, dass man so sagt, bam. Warum ist denn das jetzt ein Moritz-Bleibtreu-Film und viele andere nicht?
Naja, weil ich ihn geschrieben und inszeniert habe.
Ich werde verrückt.
Das
macht den Unterschied. Du hast
different.
Regie geführt?
Auch das, ja. Ich habe es versucht,
Barbara. Das
ist
nicht dein Ernst.
Doch, doch.
Aber das ist das erste Mal, dass du es gemacht hast.
Ja.
Oh Gott, na dann ist das ja ein Riesen. Jetzt verstehe ich erst die Tragweite des Projekts.
Deswegen ein Moritz-Bleibtreu, nur deswegen. Das wäre aber auch geil gewesen, das hätte ich mal machen sollen, bei irgendeinem anderen Film, den ich gemacht habe, den ich nicht geschrieben und inszeniert habe, einfach mal sagen, ein Moritz-Bleibtreu-Film.
Ja, gut. Mir wäre es aufgefallen.
Das hätte in Deutschland, das würde sich bei uns keiner trauen. Machen die Amis das? Ein Tom Cruise-Film? Nee.
Nein.
Das sagt man auch
nein,
wirklich nur dann, wenn die sich den Kram auch ausgedacht haben.
Ja, das stimmt.
Habe ich in dem Fall, ja.
Also du hast es dir ausgedacht? So
produziert, geschrieben, Regie geführt und gespielt, was ich eigentlich nicht wollte. Also der Regisseur wollte den Hauptdarsteller nicht haben. Der Regisseur und Autor.
Der Regisseur Moritz Bleibtreu hat gesagt, nicht den schon.
Nicht
wieder.
Den. Nee, nee, ja, sowieso. Ein bisschen ausgelutscht auch ist der und so. Hat man auch zu oft gesehen mittlerweile. Nichts Neues. Aber auch einfach physisch und rein.
Steht der gar nicht durch.
Nee, ja, das auch. Klar, auch alt wird der auch. Aber die Hüfte und so. Aber einfach auch. Nee,
den hättest du gern gehabt?
Das Dumme war, Barbara, ich habe nicht.
Das kann keiner spielen.
Nee, ich hab keinen im Kopf gehabt beim Schreiben und das war ein Riesenfehler. Ich habe es mehr oder weniger ins Blaue hineingeschrieben und hatte so einen Bryan Cranston-mäßigen Typen im Kopf.
Was?
Hatte so
wen?
Einen Walter White.
Walter
White, Breaking Bad, der mit der Brille.
Ja, ach so,
so einen,
okay. Ach
so einen Typen hatte ich im Kopf. Und dann, als dann klar war, ich darf den Film machen, beziehungsweise als die Geldgeber dann bereit waren zu sagen, wir machen das, dann musste ich halt besetzen, auch relativ schnell. Ich hatte dann, glaube ich, noch nicht mal ganz 3 Monate Zeit für das Casting und ich habe niemanden gefunden. Ich habe einfach niemanden gefunden, wo es wirklich geklickt hat. Und dann habe ich gesagt, bevor ich mich jetzt mit so einer halbarschigen Entscheidung abgebe, dann nehme ich lieber mich selbst.
Dann mach ich es lieber selber.
Ja,
ja, ja, bleibt. It stays in the family.
So.
Aber,
ja. Und der war auch extrem günstig, der Bleibtreu. Der hat das wirklich
das
fast für Umme gemacht.
Das weiß man ja.
Ja, das ist eh klar.
Dass der alles macht und nicht viel kostet, ist, ich meine.
Ja, und Zeit hat er auch noch gehabt irgendwie. Da hat der Regisseur dann irgendwann gesagt, komm,
wir machen es mit dem. Aber wenn du sagst, du hast 3 Monate gecastet, da kommt ja jetzt nicht nur Schauspielschulabgänger, die zum ersten Mal einen Film machen, sondern da hast du natürlich auch ein paar deiner Kollegen gecastet, oder?
Ja, bei einigen habe ich mich nicht so richtig getraut.
Ist das? Ja, weil ich meine, es so erst zum ersten Mal so Ansagen machen lädt man sich ein, Jürgen Vogel.
Das ist zum Beispiel so ein Ding. Ne? Also davon mal abgesehen, dass Jürgen auch nicht richtig gewesen wäre, aber er hätte mich natürlich auch echt nicht getraut, glaube ich, den zu casten. Ne? Das wird irgendwann nochmal ein Problem werden, weil ich würde ja gerne auch als Regisseur noch weitere Filme machen. Aber ich glaube, das kann ich nie machen. Also wenn ich so Kollegen wirklich kenne und seit Jahren, ich glaube nicht, dass ich mir trauen würde zu sagen, Freddy Lau, Mach mal ein Casting. Ja. Elias, kannst du mal ein Casting machen? Oder ja. Till oder... Ja. Nee, ich glaube, die müsste ich dann wirklich einfach besetzen. Einfach nehmen. So, blind. Kann dann ein Fehler sein. Ist nicht meins. Also das ist sowieso der größte Horror beim Regieführen, ist Absagen. Ist der größte Horror.
Wenn jemand dir sagt, ich mach's nicht.
Das geht.
Nee, du, das wenn du den Leuten absagen musst. Ja. Oh Gott, das ist ja aber süß. Das spricht irgendwie, also nicht süß ist blöd, aber das ist doch eigentlich nett.
Nee, aber weil man erlebt das ja selbst als Schauspieler so oft und das ist halt kacke. So, es ist halt unschön. Und wenn man das auch noch jemandem sagen muss, den man eigentlich mag und so und nee, du warst zwar voll gut, aber doch nicht richtig.
Ja, genau, in der Rolle.
Warum hast du mich dann zum Casting geholt? Ne?
Gott, ich habe mal eine Rolle, ich bin überhaupt kein Schauspieler, ich kann auch wirklich, ehrlich gesagt, ich kann gut mich selber spielen und ich habe überhaupt kein Problem mit einer Kamera und ich kann auch bestimmte Sachen darstellen, also so, aber wenn es dann wirklich so, und ich sollte mal für so einen Film, hat mich so ein Typ von der Filmhochschule, der hat sein ganzes Geld zusammengekratzt und das war so ein Nightmare, auch so ein Film, so, und ich sollte dann fliehen durch den Wald und vor so jemandem wegrennen und ich habe immer so, ja genau.
Und konntest du nicht, oder?
Überhaupt nicht. Ja, und der Regisseur hat immer gesagt, Barbara, man merkt nicht richtig, dass du Todesangst hast vor dem Mann. Man hat fast das Gefühl, du möchtest gefangen werden. Und ich immer so, okay, ich versuch's nochmal. Ich bin wieder so weggerannt. So ein bisschen wie bei Loriot. Und es war, und da habe ich mir wirklich gedacht, oh Gott.
Aber ich bin mir sicher, es war keine Komödie. Es war eher ein...
Nein, es sollte total gruselig sein. Es war mit ganz viel Maske verbunden. Also nicht bei mir damals, sondern...
Kannst du mir nochmal sagen, wie der Film heißt? Weil ich würde mir den gerne mal besorgen.
Kamer. Wie Nightmare, nur Kamer. Kamare geschrieben. Kamer. Das war ein Privattyp, der hat sein Geld in so ein Filmprojekt gesteckt. Der hat dann später mit einem anderen Job sehr viel Geld verdient. Und ich ja Gott sei Dank auch. Also insofern waren wir beide vielleicht in dem Job nicht richtig. Aber wie kam ich jetzt da drauf? Ach so, ja. Und da habe ich so auch eben so ein Casting gemacht und so. Und da dachte ich schon während des Castings, ich kann das überhaupt nicht. Ich kann das überhaupt nicht. Da wäre es besser gewesen, er hätte mir abgesagt tatsächlich. Ja. Aber gibt's einen, den du richtig gut findest von deinen Kollegen? Also wo man manchmal so daneben steht und sich so denkt, oh Scheiße, der kann was ich nicht kann?
Viele. Ganz viele. Also ja, ganz viele. Es wäre auch blöd, jetzt anzufangen, Namen aufzuzählen, weil dann vergesse ich einen, den ich mindestens genauso geil finde. Ich kann mich unheimlich für Schauspieler begeistern.
Ja, das
ich find,
ist toll, okay.
Ja, total. Also immer wieder, wo ich sage, boah, also jetzt, um es quasi in der Familie zu lassen, wenn ich mir angucke, mit was für einer Energie und Kraft so jemand wie der Janis, der jetzt bei mir die Hauptrolle spielt, Niewöhner, in seinem Alter, wie der das macht und wie auf Zack diese junge Generation ist und wie vorbereitet, abgeklärt, professionell. Da bin ich jedes Mal wieder und denke mir, meine Fresse, das hätte ich in dem Alter nie gekonnt.
Wie bist du denn zum Set gegangen in dem Alter?
Naja, damals war das halt auch irgendwie noch anders. Also es gehörte ja quasi auch schon so ein bisschen zum guten Ton, sich nicht vorzubereiten, weißt du? Ja. Also es war ja so, ja, also so wie jetzt Birol Ünel, Gott hab ihn selig, der leider gerade gestorben ist, das mit dem ist ja auch so eine, wie soll man sagen, so eine Einstellung zu dem Beruf gestorben, die total geprägt war von diesen, ja, Punkrock, Scheiß drauf, Fuck Fame, weißt du, so, es geht um die Schauspielerei, so, ja, das ist ja alles irgendwie so ein bisschen weg. Und dann, das ist aber nicht schlecht, das ist auch unheimlich gut, weil A, es ist gesünder, ne, so. Und B, es ist wirklich faszinierend zu gucken, was die Kids, also die jungen Schauspieler, mit was für einer Kraft, wie gut die sind und wie vorbereitet die sind. Also ich glaube nicht, dass ich den Beruf mit so einer Gradlinigkeit und so einer Ruhe gleichzeitig in dem Alter hätte machen können.
Ja, und dass man so eine Ernsthaftigkeit da auch mit reinbringt. Mir geht das auch so. Ich habe ja auch Kollegen, ich meine, ich stolper ja auch in jeden meiner Jobs mehr oder weniger rein und am Ende wieder raus. Wenn du mich da nach dem Job fragst, wo warst du, wer war da, was hast du gemacht? Ja, war lustig. Ich hatte ein rotes Kleid dann, glaube ich, so. Also, aber mehr weiß ich auch schon nicht mehr dann, ja. Und wenn ich dann manchmal gucke, wie Kollegen sich ernsthaft damit auseinandersetzen und mehr oder weniger wahrscheinlich noch im Hotelzimmer auf und ab gehen.
Ja, die lernen sogar Text.
Ja, und auf und ab gehen und sich dann nochmal, ich war nicht gut heute, ich war nicht gut und so, da liege ich schon nackig im Bett und gucke irgendwie So liebt Deutschland auf Sat 1 in der vierten Wiederholung, dann denke ich mir immer auch oft, oh Gott, spielt man auch so mit dem, wie soll ich sagen, also dann denke ich mir manchmal, oh Gott, ich bin nicht ernsthaft genug und so. Und es ist ja jetzt in meinem Job noch nicht mal so schlimm wie in deinem, ja. Ich meine, als Schauspieler muss man ja wirklich, da muss man einfach Substanz haben und ernsthaft sein, sonst ist es wirklich schwierig. Ja?
Keine Ahnung, aber ich bin, also... Um die Frage noch mal abschließend zu beantworten, ich bin wirklich jemand, ich kann mich unheimlich für Schauspieler begeistern. Ja. Also ich bin, auch dann, glaube ich, ein sehr gnädiger Regisseur. Ich bin keiner, der dann anfängt und sagt, nee, jetzt mal hier und da und jetzt kommen wir, nein, das war noch nicht. Also nee, ich bin da, finde das faszinierend, dass man das, also alleine der Moment, in dem ein Schauspieler Texte spricht, die du geschrieben hast, ist das ja schon so, der hat das wirklich gesagt gerade, was ich, warte mal kurz, hat der wirklich gesagt, habe ich ja geschrieben, hat der gesagt, krass. Das ist schon so, ich empfinde das vor allem als ein riesengroßes Geschenk, so, dass das immer noch irgendwie...
Aber als Regisseur kommt man ja morgens zum Set und dann muss man so tun, als wüsste man total, wo die Reise hingeht und
du
so. Und als Regisseur kannst du, wie?
Du bringst es auf den Punkt. Das
du
ist
kannst
das
ja nicht, als Regisseur kannst du nicht kommen und sagen, Rock'n'Roll, fuck it.
Nee, und du kannst vor allem auch nicht kommen und sagen, ich zweifle. Das ist das große, das ist das einzig wirklich Schwierige, glaube ich. Also ich habe mich immer eher als so eine Art Motivator halt betrachtet und das geht auch, weil ich so tolle Leute auf jeder Position gehabt habe, dass ich auch wirklich gut delegieren konnte, so, ne? Weil die auch einfach ihren Scheiß alle können. Ne? Und ich eigentlich immer nur so da gesessen und habe gesagt, top, so, top, genau so, so wollte ich doch, genau so wollte ich es doch haben. Aber natürlich gibt es dann auch hier und da Tage, wo dich Zweifel einholen und so. Das ist in der Schauspielerei anders, weil da kannst du dann ans Set kommen morgens und sagen, ihr seid doch alle nicht rassistisch! Dann kannst du alle beschimpfen und Sachen werfen.
Ja,
und
das ist toll.
Dann sagen die, warum? Ja, und dann sage ich, ich zweifle. Ja, ja. Und dann sagen alle, oh, er zweifelt. Ja, hier, ja, nimm ja, was ja, zu trinken, ja, einen Kaffee. Ja, ja. Und das geht als Regisseur nicht. Nee. Da musst du schon irgendwie ausstrahlen, dass du weißt, was du machst. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil wenn du selber eben wirklich gerade da bist, ich habe hier gar nicht die geringste Ahnung, was ich hier gerade mache. Mhm.
Und dann kommen die anderen und wollen aber dich als Fels in der Brandung sehen. Genau. Und dann sagt der Moritz, der weiß, mach dir mal keine Sorgen, der weiß, der Moritz, der bringt uns das Schiff hier sicher in den Hafen.
Genau.
Und du sitzt da und denkst dir so.
Das war manchmal nicht einfach. Vor allem, wenn du dann Kollegen vor dir hast, die Nadja Uhl, die weibliche Hauptrolle spielt.
Die hat ja auch schon mit dem einen oder anderen Regisseur.
Kann man so sagen. Und die
hat Vergleichswerte aufgebaut.
Kann man so sagen. Und ist auch keine ganz unerfahrene Schauspielerin und auch nicht so ganz unbegabt. Und die kam dann halt zu mir an und meinte so, du Moritz, Verständnis so lala. Also ich habe hier, ich habe es jetzt gelesen, 1,5 Mal, ich verstehe bestimmte Dinge auch nicht so wirklich. Mhm. Und habe ich gesagt, gar kein Problem.
Ich auch
so
nicht.
So ist es gedacht. Das hätte ich am liebsten gesagt.
Genau.
Ich weiß, Nadja, was glaubst du, wie mir das in meinem Kopf die letzten 2 Jahre, hallo. Aber dann wusste ich, gar kein Problem. Ich weiß, wie es geht. Bitteschön. Sehr gut. Das war dann nicht so ganz einfach. Aber es hat funktioniert. Sie haben mir irgendwie alle abgekauft, dass ich wüsste, was ich tue. Das Tolle ist, der fertige Film sieht sogar danach aus. Was will man mehr? Da muss ich aber echt sagen, das habe ich meinem Kameramann zu verdanken, dem Thomas Kinas, der das wäre auch gar nicht anders gegangen, wenn ich den nicht gehabt hätte, dann wäre auch diese Mehrbelastung, das hätte gar nicht funktioniert. Also in dem Moment, wo ich gespielt habe jetzt, ne, weil ich spiele ja auch mit, ja. Das habe ich komplett abgegeben. Ich habe dann gesagt, wenn ich spiele, dann bin ich nicht mehr Regisseur, dann bist du Regisseur und dann machst du das. Und wenn du sagst, du hast es, dann ist es das. Ich kontrolliere es auch nicht nochmal, ich gehe noch nicht mal an den Monitor, dann vertraue ich dir einfach. Und das hat gut funktioniert. Es ist wie im Leben, Barbara, umso mehr man teilt, umso mehr kriegt man zurück.
Mein Reden jeden Tag zu Hause. Gebt was ab von den Gummibärchen, ihr kriegt dann nochmal was zurück irgendwann.
So sieht's aus.
Ja, stimmt schon. Kannst
wo
du
von den
teilen?
Gummibärchen gehe ich überhaupt
nicht. Nee, da gibst du nichts.
Aber nicht die Gummibärchen.
Kannst du gut teilen?
Ja.
Ja, gell?
Doch, doch.
Aber du magst nicht in Gruppen arbeiten, oder? Oder in Gruppen Sport machen?
Ich mag Gruppendynamik nicht. Weißt du, ich mag Gruppendynamik nicht. Und so, wenn man so merkt, dass dann die sind dann zusammen und dann geht es dann unter Umständen gegen etwas oder gegen einen und dann entsteht diese Dynamik, wo sich Leute assimilieren, weil sie meinen, sie gehören zu einer Gruppe. Wenn du denen dann noch eine Uniform anziehst, oder dann bin ich raus. Das ist
okay, ne, ja, das ist klar.
Oder anders gesagt, ich stehe auf Individualismus. Ich finde, so sehr ich Gruppen und Teamwork auch mag, aber ich stehe auf Individualismus und mag es einfach, wenn Leute
aber
ihr
ich sehe dich
machen.
Nicht. Wenn ich mir dich vorstelle, sehe ich dich eigentlich immer mit in einer Freundesgruppe auf jeden Fall.
Ja, so mit Leuten. So
ich
gehe nie raus. Wallah, ich gehe nicht raus, Barbara. Wallah, ich gehe nicht raus.
Ich sehe dich mit Freunden. Ich sehe dich mit.
Ich habe zu viele Feinde. Zu viele Feinde. Ich brauche Rücken, wenn ich rausgehe. Zu viele Feinde. Verstehst du?
Oh Gott. Das
Quatsch, ist Barbara. Nein, null. Ich bin eigentlich voll der Eigenbrötler. Ich habe meine Freunde, die habe ich seit ich 15 bin und die haben mittlerweile auch alle Frauen und Kinder. so viel in der Gang geht man nicht raus. Nee, ich bin
nein, nicht rausgehen und mit dem Motorrad in die Kneipe reinfahren. Und
also
so,
immer Entourage oder wie so?
Nein, auch nicht
Wann Entourage. Hab ich denn Entourage? Wann denn wo? Jemals?
Es gibt so Sänger, wenn ich früher so den Echo moderiert habe und so, das war wirklich so, ich nenne jetzt keine Namen mehr, dann hast du irgendwo, kam dann einer und so und dann, ja okay, und dann hat der Regisseur gesagt und dann geht er da vor und dann stellst du dich da vorne hin und singst und dann wartest du und dann kommt der nächste Sänger und wir wollten ein großes Opening machen und dann gehst du da vorne dahin und dann hat der zu seiner Gang so gesagt, gehst da vor und singe und warte auf die anderen und dann sagt da so einer, nee, du wartest nicht und so und dann alles so, der wartet nicht. Nee, ich warte nicht, hat er so gesagt. Nicht. Und damit war das Opening.
Bin ich fertig, bin geh ich.
Und es war dann wirklich so, erst wurde erst so geplant als Big Bang, so jeder kommt und alle warten aufeinander und zum Schluss stehen da alle Großen der deutschen Musikszene und am Ende
keiner
so, nee, ich warte, sie, nee, da warte ich auch nicht und so und dann waren sie alle weg.
Nee, ich mag Menschen ja eigentlich total gerne, ich bin jetzt kein Philanthrop, ich bin schon, also bin auch kritisch Menschen gegenüber und so, mag sie gerne, aber bin dann auch lieber gerne auch wieder mal so ein bisschen für mich, ich bin nicht so...
Ja, auch so raus aus dem, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, ich bin, ja, ich finde, man hüpft immer so, ich finde es cool, in so unterschiedliche Welten reinzuhüpfen irgendwie, in meine Gartenwelt und in meine Mutterwelt und in meine Freundewelt und auch in die sexy Glamour, ich zieh mich schick an Welt und so, aber halt alles immer nur so rein, raus, rein und man nimmt sich genau. So das Beste aus allen Welten irgendwie.
Finde ich super.
Ich glaube, da zieht man sich auch die beste Inspiration irgendwie.
Mach ich mit, finde ich voll gut.
Ja, aber es gibt viele, also ich, oft so sind ja Männer sind ja, darf man das noch sagen? Aber ich sag's jetzt einfach mal, Männer
Pass
sind
bloß
ja...
bloß auf.
Männer sind
ich fühle mich da ganz schnell angegriffen.
Ja,
ganz
nicht
schnell.
Nur du, auch die ganzen anderen Männer da draußen. Ja, ja. Die sind ja heutzutage organisiert.
Da muss man
alle,
vorsichtig
die
sein.
Die sind ja in Gruppen organisiert.
Und sensibel.
Und sehr sensibel, insofern. Ich weiß. Aber oft ist ja ein bisschen so, hey, ich kann nicht erst hier Büro und dann kann ich hier nicht aus der Vorstandssitzung kommen und dann nach Hause und dann die Windeln machen und so. Ja. Und dann dachte ich mir immer, warum eigentlich nicht? Ja, man kann doch eigentlich in all diesen Welten gleichzeitig irgendwie so rein und raus springen und die Mischung aus allem macht's doch dann.
Sehe ich ganz genauso.
Ja.
Sehe ich zum Beispiel inhaltlich ganz genauso. Ich habe immer wieder, werde ich damit konfrontiert, dass es dann heißt, ja, weißt du, der eine nimmt mich dann so wahr und sagt, ja, er bleibt treu, sie sind ja so dieser, ne, so Junge und so und die Filme und immer hart und so. Und ich dann sage, weiß ich nicht so wirklich. Dann gibt es andere, die ganz andere Filme von mir gucken und mich als, ich weiß nicht, das intellektuelle Kind, was ich auch irgendwie bin, wahrnehme. Und da geht es mir ähnlich wie dir, dass ich halt sage, wieso ist doch gut.
Man muss sich nicht entscheiden.
Nö, warum auch? Ich kann ja durchaus sagen, ich finde das geil und ich finde aber auch das geil. Und das stellt für mich keinen Widerspruch dar.
Wen fandest du mit 15 geil?
Du meinst an Schauspielern und so oder
ja,
generell?
Ja, so Sänger, alles. Gab es irgendjemand, der...
15, da war ich schon mitten so in der ganzen Rap-Scheiße verhaftet, die ganzen Rapper sowieso. Aber meine größten Helden kommen sicherlich aus dem Filmbereich, also so Schauspieler. Und die damaligen, ja, die klassischen New Hollywood-Helden. Ich war ein riesen De Niro-Fan, riesen Pacino-Fan. Bin ich bis heute. Wobei Bobby mich so ein bisschen, ich muss mich jetzt schon immer zwingen, ihn geil zu finden.
Weil?
Ja, weil wenn man dann wie hieß der Netflix-Film jetzt, wo sie dann alle so jung gemacht wurden mit Computer.
Ach hier, von Ding jetzt, der jetzt nochmal, ja. die Untouchables oder wie der
fand
hieß,
ich,
oder?
Nee, ich hab's vergessen, ich fand's ein bisschen schwierig, weil...
Also der sozusagen, was von den Patentypen, also wie, oder nee, was...
Ja genau, von Scorsese mit Scorsese Pesci mit, und Pesci,
ja,
ich
ach so,
weiß
das
nicht mehr, wie das Ding hieß, aber ich hatte
der
so
der dauert doch 3,5 Stunden, das
ja,
werde ich
und
nie
so
schaffen.
Spielt okay. De Niro auch. Es ist so wie, als hätte er so gewusst, es dauert so 3,5 Stunden
ich
und sagt so, ich spiele sowieso nicht ohne hinsetzen. Also lass mich mal erstmal sitzen, so ich sag immer den Satz, was soll ich sagen? Ja.
Okay.
Man hat so gedacht, dass die alle so gesagt haben, Bobby, don't worry, no, just sit down. Just say the line.
No,
you got it. I mean, you don't have to do anything. Das ist, deine Ausstrahlung macht's schon.
Okay, okay.
Und man
okay.
denkt sich so, nee, vielleicht ein bisschen mitmachen, auch gut, Bobby. So, mach mal ein bisschen mit, du kannst das
Bobby
besser.
Bobby ist auch cool, Bobby.
Ja, Pacino war der Einzige, der sich da wirklich den Arschwund gespielt hat. Aber das ist so die Generation, mit der ich groß geworden
aber
bin.
Aber wer hing über deinem Bett? Also ich meine, so auf dem Plakat, gab's da irgendeinen Band, Musik?
Ich hatte keine Poster im Zimmer. Nee, hatte ich nicht. Nee.
Auch
und
nicht
Musik
die kindliche Kaiserin
war,
aus der unendlichen Geschichte?
Nochmal? Okay,
die kindliche Kaiserin aus der unendlichen Geschichte.
Die unendliche Geschichte war eine der größten Schocks, die ich jemals in meiner Kindheit gehabt habe. Weil
warum?
Das erste Buch war, was ich wirklich zusammenhängend gelesen habe. Da war ich, glaube ich, 7 oder so.
Das hast du gelesen? Das ist ziemlich viele Seiten für einen 7-Jährigen.
Ja, ich habe
okay.
auch endlos lange gebraucht. Aber ich fand es toll, weil ich erinnere, ich werde das nie vergessen. Das war diese, vielleicht kennst du diese schöne illustrierte Erstausgabe, die es gab mit den rot und schwarz gedruckten Seiten. Und da waren doch auch immer die Bilder. Bilder. Das war doch bebildert, das war doch illustriert.
Ja, und du hattest einen Schock, weil du den Film dann gesehen hast und der war ganz anders.
Der scheiß Drachen.
Das haben alle so gesehen.
Willst du mich verarschen? Da kommt dieses per Woll weichgespülte Ding um die Ecke geflogen und ich sag mal, Spindi? Das ist ja nach Ende, ist das ja ein Drache, ein richtiger Drache mit Schuppen, der Feuerspalt und so. Und dann kommt da dieses Plüschtier um die Ecke.
Der sieht aus wie so ein fliegender Labrador. Aber die haben bestimmt eine Befragung gemacht vorher, irgendwie eine Erhebung, und da kam raus, Kinder würden lieber einen fliegenden Pudel sehen. Ja.
Und es ist ja auch süß, wo er dann so an ihm kauert und dann fliegen die so. Aber ich weiß noch, wie ich so gedacht habe, also die vom Film, ne? Was nehmen die sich raus?
Aber du hättest den Bastian spielen können, der da kniet und immer die Ketten. Du hättest den Bastian.
Gibt es nicht auch einen zweiten Teil davon?
Ich weiß nicht, aber ich war verliebt in Atreo und der war im zweiten Teil nicht mehr dabei.
Das ist einer der größten deutschen Filme, die je gemacht wurden, ne? Weißt du ja.
In
Bavaria gedreht.
Ich fand's ganz toll, ehrlich. Riesengroß. Ich fand's toll. Ich habe das Buch vorher nicht gelesen, sondern danach, und mir war es dann wurscht, ob der Drachen schuppert. Oh, ich habe mit Limahl zusammen in einer Sendung Never Ending Story gesungen. Davon gibt es Bildmaterial. Das werde ich dir zukommen lassen.
Mach das.
Mit Windmaschine. Limahl war allerdings sehr viel kleiner als ich und ich stand wie Limahl von Kachegugu. Und Limahl und ich, wir standen nebeneinander, als wäre ich seine Mutter. Und er steht so neben mir
ganz klein,
und ganz klein und immer so, never. Und mir hat es die Haare immer so, ich hatte so ganz viele Haare und mir hat es alles immer so verweht und so. Und ich dachte mir, oh Gott, was ist los? So, ich habe die Redaktion, also wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, diese riesen Redaktion, die da draußen sitzt.
Und man muss übrigens nochmal dazu sagen, ich finde es krass, also man merkt ja, vieles ändert sich und auch, also wie du die quasi am Sack hast hier, deine Leute, das finde ich schon immens.
Ja, ja,
also
total.
Die stehen stramm. Als ich hier vorhin reingekommen bin, das ist also Angst. Man sieht, das ist die pure Angst.
Ja, das Flackern
Angst
in den Augen, ne?
Hier schon wieder sieht.
Ja, ja, klar. Die zittern,
Angst.
Die zittern. Ja. Das kann sein, dass die Aufnahme auch ein bisschen wackelt, weil die ganze Zeit mit der wackeligen Hand immer
an der Mute-Taste. Hast du dir gut erzogen. Finde ich super.
Ja, aber eine starke Hand, das brauchen die.
Ja, klar.
Die Leute vom Radio, die flippen sonst aus. Lieber Moritz, liebe Barbara, wenn Moritz schon einen neuen Film hat, in dem es ums Träumen geht, dann wollen wir auch ein passendes Spiel dazu spielen. In Cortex geht es um unkontrollierte Schlafphasen. Ganz so schlimm ist es in der Realität nicht, aber merkwürdige Träume hatte jeder schon mal. Deshalb seid ihr heute das Dream Team. Barbara zieht aus dem vor ihr liegenden Behälter immer ein Traumsymbol. Bitte erratet, was das in der Traumdeutung für eine Botschaft hat. Das ist ja eine geile Idee.
Wo ist denn das? Ach, der
hier
Behälter
ist der
da?
Behälter, hier, der steht hier bei mir. Wer richtig liegt, bekommt einen Punkt. Außerdem wollen wir wissen, welche Symbolik euch regelmäßig im Traum erscheint. Sag mal, wir sind aber wirklich hier eine ziemliche Service-Promo-Cortex-Film-Promo-Veranstaltung, oder?
Auf Zack, absolut.
Auf Zack, oder? Ina,
dieses los geht's.
Bis zum Jahresende bist du sicher. Hier, warte, eins ist für dich. Oh, Entschuldigung.
Super geworfen.
Ich kann schwer aufstehen, weil meine Hose ist durchsichtig.
Ach so, verstehe.
Vor allem, wenn ich mich so vorbeuge. Naja, gut.
So.
Warte. Oh,
also,
Gott.
Zähne.
Oh, Zähne?
Stehen für.
Nein, du musst es dir vorlesen, Katina. Du sollst es raten.
Ach so, ich soll raten, wofür die Zähne stehen.
Ja.
Das hätte ich jetzt tatsächlich auch gewusst, ohne den Zähne.
Vor allem, wenn sie ausfallen.
Das steht für, das sagt sogar eine Figur in meinem Film.
Ja.
Den Satz gibt es sogar in Cortex und der sagt, das steht dafür, dass du Angst vor Veränderungen hast, sagt man.
Wenn Zähne ausfallen.
Ja, und wenn Zähne übertrieben viel in deinem Träumen vorkommen, dann steht das für eine übersteigerte, weiß ich gar nicht, steht hier, aber für eine sehr starke und ausgeprägte Sexualität. Nach Jung. Ich weiß nicht, ob das stimmt.
So.
Ich weiß gar nicht, was ich meine mit Zähne.
Oh,
wieso
Gott.
Zähne? Darf ich jetzt raufgucken? Oder?
Ja,
ich habe das ganze Prinzip nicht verstanden. Ach so. Warte mal, ja, hier ist es. Aggressive Sexualität, ausfallende Leute, das einen oder lockere
Verlust
Zähne deuten an, dass ihnen bewusst wird, dass sie eine Form des Übergangs durchleben, die vergleichbar ist im Schritt vom Kind zum Erwachsenen, bla bla bla. Also Angst vor Veränderung, was ich gesagt habe.
Okay.
Wenn jemand, geht es um die Angst, nicht alt zu werden, wenn jemandem die Zähne ausfallen.
Aha.
Und nicht mehr begehrenswert zu sein.
Habe ich noch nie geträumt.
Ich schon.
Ich habe irre viele Zähne in meinem Mund, in meinen Träumen immer.
Oder vor der Angst, um die Angst vor dem Erwachsenen werden. Okay, das kann auch sein. Träumt eine Frau davon, Zähne verschluckt zu haben, kann dies auf eine Schwangerschaft schließen lassen.
Also ein Zahn verschlucken, okay.
Ja, Zähne sind auch ein Hinweis auf den Biss und die Bissigkeit. Zähne symbolisieren Vitalität, Geliebte, Kinder oder Geschlechtsorgane.
Eigentlich sind Zähne was ganz Gutes im Traum, oder? Je mehr Zähne, desto besser, lese ich jetzt so ein bisschen raus. Aber sie sollten fest im Kiefer verankert sein.
Das wäre besser.
Also viele Zähne im Kiefer. Stefan Raab muss ein gesegneter...
Die Frage, ob er davon träumt.
Ja, ja, klar, das, ich weiß. Ne? So, Hochzeit.
Hochzeit.
Ja, was könnte Hochzeit bedeuten?
Habe ich auch irgendwann mal gelesen. Hochzeit, ich glaube...
Hochzeit war... Vielleicht, also...
Ich glaube auch Angst vor dem Verlust der Unschuld, Angst vor moralisch unrichtigen oder unguten Verhalten.
Ach so, und deswegen will man heiraten, damit man dem Ganzen irgendwie ein juristisch legitimes Deckmäntelchen gibt.
Aber sowas habe ich in Erinnerung, ich weiß es nicht.
Ich würde auch sagen, dass man vielleicht mit der Hoffnung verbunden auf Unendlichkeit. Ja. Schön, dass ich sozusagen mit Hochzeit in die Unendlichkeit in Verbindung bringe und du die Legitimierung vor Geschlechtsverkehr.
Ich glaube, ich habe das mal gelesen, aber ich weiß nicht, was ist schon. Jetzt mal gucken, was ist denn da?
Sehr große Freude. Ach, guck mal. Mhm. Sehen Sie eine Hochzeit mit Schwarz oder mit anderen gedunkel gekleideten Gästen, müssen Sie sich auf Trauer und Sorgen gefasst machen. Also komm, wer träumt denn eine Hochzeit
von einer schwarzen
Schwarzen? Das ist ja wie in der letzten, ja, bei GZSZ. Diese,
gerade wenn du, ja, ist auch so. Das ist das Problem auch mit der Traumdeutung im Allgemeinen. Ich habe ja damals bei der Recherche unheimlich viel gelesen. Aber ich habe jedes dritte Buch wirklich auf der Hand gelegen, weil ich sage, so, komm, das ist mir jetzt zu offensichtlich und auch zu platt einfach. So,
träumt eine Frau, einen altersschwachen Mann mit faltigem Gesicht und grauen Haaren zu heiraten, wird sie mit vielen Sorgen und Krankheiten zu kämpfen haben. Entschuldige bitte, ich brauche nicht davon träumen, einen Mann mit altem, faltigem Gesicht. Ich meine, das habe ich ja. Das hat man ja in der Regel schon in der Realität, oder? Also ja, jetzt nicht, also ich natürlich, wenn du ihn geheiratet, aber die meisten Leute. Hast, ja, genau. Und dann soll ich da nachts sagen, nee, ich träume nur von Männern mit jungem Gesicht und großen Muskeln. Tragen sie im Traum ein Hochzeitskleid? Zeigt dies auch, dass sie sich darum bemühen, ihre Gefühle und Hoffnung im Hinblick auf Beziehungen zu ordnen. Okay, trägt eine andere Traumfigur das Hochzeitskleid. Also wenn du jetzt in meinem Traum das Hochzeitskleid trägst, dann lässt dies bei ihnen auf Minderwertigkeitsgefühle schließen, weil ich mir denken würde, scheiße, Moritz sieht es irgendwie besser aus als an mir.
Ja, du siehst, es ist... ja,
Ina,
ist
auf jeden Fall, du bist doch raus am 1. November.
Da ist auf jeden Fall viel Spielraum für Interpretation. Was haben wir da noch?
Eins haben wir noch. Warte, wir suchen uns noch weiter. Oh, Treppe ist gut. Treppe ist super. Treppe, Eltern...
Treppe ist sicherlich wieder, war das nicht irgendwas mit Karriere, Aufstieg, Fallen. Abstieg, Fallen?
Fallen ist toll.
Hast du Fallen jetzt?
Ja, ich habe Fallen, also Fallen als Verb. Und ich, dazu fällt mir ein, dass ich habe, manchmal träumst du, dass du so einen Schritt ins Leere machst und dann so, und dann schreckt man auch so hoch.
Der oft der ist, der dich zum Aufwachen bringt, dieser,
ja,
Schritt ins,
ja,
Leere.
Genau.
Ja,
genau. Das ist aber eigentlich ein ganz tolles Gefühl, obwohl einem dann das Herz klopft.
Aber ohne ist das Ende. Nicht auch Kontrollwahn und so? Ist das nicht das? So,
oder die Lust auf Kontrollverlust?
Who knows? Let's find out.
Mehr Spaß. Was? Träume vom Fallen sind fast immer Warnträume. Sie stolpern in eine unangenehme Sache hinein.
Okay.
Wenn Frauen vom Fallen träumen, ist damit das sich fallen lassen gemeint, gehen lassen, vor dem sie Angst haben. Naja, siehst du, ich bin so ein Klemmi-Typ, deswegen träume ich da auch davon. Ja, ja. Aua.
Und Männer steht nichts, oder was? Das war's?
Nee, nichts über Männer. Männer fallen nicht.
Ja, aber sag mal, das ist doch einer der wichtigsten Träume überhaupt. So Fallträume hat doch jeder schon mal gehabt. Das ist alles, was da dazu steht?
Ja.
Also Ina, ich weiß ja nicht.
Sag ich doch. Die muss weg.
Zuvor gewesen, keinen Bock mehr gehabt, ne? Du so, ach, reicht, komm, schreib das hin.
Moritz wer? Keine Ahnung. Ja. So. Nee, aber ich träume zum Beispiel immer, obwohl ich überhaupt nicht aufgeregt bin, ich träume tatsächlich dann, ich muss zur Bühne oder zum Flugzeug und ich komme nicht vorwärts. Man sucht stundenlang irgendwas und wird nicht fertig und man hat noch 20 Minuten und dann, und ich möchte endlich meine Moderation schreiben, ich habe keinen Stift, ich verzettel mich die ganze Zeit und einmal habe ich geträumt, meine Kontaktlinsen seien so dick, dass die waren wie so, weißt du, so Zentimeter dick und ich kriegte das nicht ins Auge und ich habe nichts gesehen und so. Und mein Vater war Musiker und der war Klarinettist und hat mir letztens so nett erzählt, hat geträumt die ganze Nacht, er müsse Harfe spielen. Und er saß an dieser Harfe und der Dirigent und hat ihm immer den Einsatz gegeben und er hat immer so bling, plong, plong so an dieser Harfe so rumgezupft.
Nee, ich habe auch zum Beispiel Texthänger, ist ein ganz heiß geliebter Traum von mir.
Aber das wäre ja nur
vor
der
Kamera. Eben, du wirst lachen, nicht von der Kamera, sondern auf Bühnen. Und zwar so der Klassiker, der klassische Schwampf. Also du hast eh nur einen Satz, ne? Und stehst auf Position seit 20 Minuten und weißt, jetzt kommt der gleich, jetzt gleich ist es und weg. Blackout. Nichts. Alle stehen, ich höre die Soufflöse nicht. Ja. Ich höre nur noch ein lautes Piepen, die Soufflöse. Keine Ahnung. Und dann wache ich auf. Horror. Und was ich auch gerne träume, ist, in der Schule sein und wissen, ich schaffe mein Abitur nicht.
Genau. Und auch wissen, heute. Ich bin seit, oder auch im Studium, ich bin hier seit Jahren angemeldet und tu noch so, als würde ich, aber ich weiß die ganze Zeit, es kommt jetzt eine Prüfung und ich werde nichts davon schaffen, weil genau. Ich habe ja gar nicht mitgekriegt, worum es geht.
Genau. Und so, wofür steht das jetzt bitte? Ina, könntest du uns bitte, wofür steht das jetzt? Wissen wir nicht.
Ja, das steht, glaube ich, dafür, dass eigentlich bei uns noch alles ganz normal ist, würde ich sagen.
Wir sind ich glaube, solange man träumt, ist man lebendig. So viel ist schon mal sicher. Wenn man gar nicht mehr träumt, ist blöd, ne? Das wäre dann stimmt. Nicht so gut, oder?
Stimmt, stimmt. Aber in deinem Traum ist es ja so, dass der sagt, also in Cortex sagt er ja den Satz, wenn du stirbst nie im Traum.
Genau, man kann im Traum nicht sterben, weil man...
Und wenn du wirklich stirbst, dann ist es kein Traum.
Beziehungsweise, wenn du im Traum stirbst, dann bist du auch in Wirklichkeit tot. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Also es gibt nur einen Tod, egal ob du träumst oder im echten Leben. Wenn du stirbst, bist du weg.
Hoffentlich.
Und es gibt tatsächlich Völker in Südamerika, die das wirklich glauben. Also die sagen, und da habe ich auch quasi diesen Twist im Drehbuch her, dass ich eben, da habe ich mich übrigens schon korrigieren lassen, weil man mir gesagt hat, nein, es gibt tatsächlich Leute, die, also man kann träumen, dass man stirbt. Ich persönlich habe das noch nie. Ich kenne Fallen, vorher aufwachen. Ich kenne auch kurz bevor mich einer schlägt, aufwachen. Das kenne ich, aber wenn ich rumfrage, ich kenne niemanden, der schon mal geträumt hat, dass er stirbt. Aber das geht wohl angeblich.
Okay.
Keine Ahnung.
Warte, pass auf. Ich wollte mit dir sprechen. Kannst du einen Hühnerstall bauen?
Ja, ob ich einen Hühnerstall bauen kann?
Ja. Oder einen Hasenstall. Ich bräuchte eher einen Hasenstall. Ich frage jetzt gerade nur so rum.
Ich sage, es gibt sicherlich Leute, die besser Hühnerställe und Hasenställe bauen können als ich.
Aber hättest du eine Ahnung, wüsstest du, wo der Werkzeugkasten steht? Hättest du eine grobe Ahnung oder würdest du sagen...
Wo dein Werkzeugkasten steht? Nicht wirklich.
Nein, wo mein Werkzeugkasten steht, das... nein, aber wo insgesamt... Also nicht, wo mein... Wenn du eine Ahnung hättest, wo mein Werkzeugkasten steht.
Ich sag gerade,
das würde einigen Leuten hier ziemlich komisch vorkommen. Wüsstest du, wo dein eigener Werkzeugkasten steht?
Ich habe nicht so wirklich einen. Ich habe eine Schublade.
Oh Gott. Schublade ist geil. Ist viel geiler als ein Werkzeugkasten.
Nee, ich finde Werkzeugkasten schon ziemlich geil. Habe ich aber nicht.
Aber du bist noch jung. Du kannst es.
Ich bin aber auch nicht so gut, was das Handwerk
ist. Ich sehe schon. Ich frage dich nicht, oder? Ich frage jemand anders wegen Hasenstall. Mhm. Okay. Nee, ist ja kein Problem. Nein, überhaupt nicht. Bist du tierlieb?
Ja.
Kriegst du auch so Tränen in den Augen, wenn so. Ich habe jetzt zum Beispiel. Ich habe kleine Kaninchen.
Oh.
Die sind so klein. Süß. Die haben eine Physiognomie. Das packt man nicht. So süß ist das.
Die sind ich mag Tiere sehr. Ich habe einen Kater.
Katzen mag ich nicht so.
Ich habe einen Kater mit einem kaputten Hinterbein.
So, ich habe letztens eine Sendung gemacht und da sollte gespendet werden, entweder für irgendwie, ich sage jetzt mal, irgendeinen Zweck, der für Menschen, ja, und dann gab es auch dreibeinige Tiere oder einbeinige Tiere oder so, denen geholfen werden sollte. Du hättest mal hören sollen, weil die dann am Ende das Geld nicht gekriegt haben, sondern die anderen. Da haben die Leute geschrieben, das kann nicht sein.
Ich glaube, ich habe einen Film gemacht, der hieß Die dunkle Seite des Mondes vor ein paar Jahren. Und da gibt es eine Szene, also da spiele ich einen Mann, der immer mehr in so Gewalt Fantasien abdriftet, weil er tatsächlich einen falschen Pilz gegessen hat.
Mhm.
Und dann gibt es eine Szene, wo ich eine Katze umbringe am Tisch.
Ich da so kam die meiste so Reaktion.
Du kannst es dir nicht vorstellen, bis heute. Wie kann man in so einem Film mitspielen eine Katzen umgebracht? Mhm. Und ich so, ist ja gut, Alter. Ja. Was ist denn los? Alter, guck mal, Stranger Things. Menschen nicht so wichtig.
Nee, das stimmt Katzen wirklich.
Nicht. Katzen und Hunde kannst du nicht machen.
Nee.
Das geht nicht. Katzen wehtun, Hunde wehtun, hast verloren. Habe ich gemerkt. Mach ich nicht normal.
Wie wird sowas dann im Film gemacht?
Das war die dümmste und billigste Puppe, die du dir überhaupt noch vorstellen kannst.
Ach, ich dachte, du sagst jetzt, das war eine dümmste, billige Katze. Das war total wurscht.
Es waren nur drei. Mein Gott, wir hatten drei.
Du warst super gut, du hattest das Ding relativ schnell im Kasten, die Szene. Ja, genau. Obwohl du echt aufgeregt warst.
Nein, es war wirklich total unspektakulär. Es war so ein wirklich schlechter Dummy.
Ja.
Weil ich mich am Set unheimlich aufgeregt habe. Das kauft doch keiner, was das hier, deutscher Film, Scheißdreck und so.
Aber du hast es mit deinen großen, muskulösen Händen ja hauptsächlich bedeckt.
So.
Ja.
Und dann ein schönes Geräusch draufgelegt. Und es geht auch, was? Aber es ist auf jeden Fall, es ist bezeichnend, dass man Menschen damit mehr berührt wahrscheinlich, als wenn es um andere Menschen geht.
Tatsächlich. Wobei, ich gucke jetzt auch manchmal abends, also ich bin nicht davon jetzt total die ganze Zeit berührt, aber ich muss schon sagen, ich gucke mir auch an, wie Menschen so kleine Hasen auf der Handfläche so haben. Und dann merke ich fast, dass mir eine Träne runterrollt. Aber es hat vielleicht was mit dem Alter zu tun.
Ach, wer weiß. Meinst du, ist dir das mit 15 nicht passiert?
Siehst du? Ich weiß auch nicht.
Ich finde das gut. Das ist ein Mitgefühl, das ist eine schöne Sache. Empathie kann gar nicht falsch sein. Egal, ob zu Katze, Hund oder Mensch. Aber zu Mensch wäre auch ganz gut.
Ich finde auch. Man muss seine Liebe...
So wie jetzt gerade. Stell dir vor, alle Hunde und Katzen müssten Mundschutz tragen.
Ja.
Vielleicht würde dann eher ein Ruck durch die Bevölkerung gehen, dass Leute sagen, das geht doch wohl nicht. Der arme Hund.
Der arme
Hund. Oder?
Das stimmt.
Wer weiß.
Wir denken drüber nach.
Ja.
Moritz hasst dreckige Autos, stand da noch. In der Vorbereitung.
Aber Unordnung im Allgemeinen oder Dreck im Allgemeinen mag ich nicht so gerne. Ich habe es auch gerne zu Hause sauber. Ich mag gerne saubere Autos, saubere Turnschuhe. Ja, das ist, ja.
Aber ist nicht jetzt mal kurz so eine Mode, aber die ist schon vorbei, gell, dass Turnschuhe wieder dreckiger sein dürfen. Das war, ist schon
eher. Sie hat es für mich nie gegeben, Bauer.
Okay.
Also wer auch immer dieser Mode gefolgt ist.
Bist du auch so ein Turnschuh-Freak, dass man, ich habe jetzt heute, ich glaube Bowser hat einen Song gemacht und so, hier stehen Schuhe für über 5000 Euro Schuhe rum, kommt da drin vor.
Voila, natürlich.
Wie?
Ja, klar, natürlich. Ja.
Und also ich habe letztens Schuhe bestellen wollen, so Sportschuhe und da, also innerhalb meiner Familie und da zeigte dann mein Sohn so drauf und dann hat er gesagt, der ist gut und der hat 3600 Euro gekostet.
Ja.
Da habe ich so gesagt, nee, ich meine jetzt. Und er so, ey, krass und so. Ist das so, ist das momentan, der Turnschuh ist es, gell?
Das war aber schon immer so. Also meinen Turnschuh-Tick, den habe ich tatsächlich, seit ich 12, 13 bin. Und das kommt wirklich.
Hast du einen wirklichen Tick? Das wusste ich gar nicht. Ich wusste es nur von dem, wie heißt denn der andere Schauspieler, den man nicht mehr so oft
Olli,
sieht?
Olli Kuritke.
Ja, genau.
Ja, Olli hat, glaube ich, 2.500.
Ein Haus voller Schuhe.
Zumindest hat er ein ganzes Zimmer komplett und klebt die mit Folien ab und hat, glaube ich, sogar UV-Beschichtung auf den Fenstern, damit die nicht vergilben und so.
Okay, ja, aber sonst ist alles okay mit dem Olli.
Ja gut, ich kann das total nachvollziehen. Wir kommen da total aus derselben Generation und höchstwahrscheinlich ist unser Hintergrund auch ein bisschen ähnlich.
Ich komme aus der gleichen Generation.
Und da war es halt so, dass da, wo ich groß geworden bin, es halt so war, dass du, da hatte man ja eh nicht so wahnsinnig viel, also die Kids in der Gegend und um eben cool zu sein, das Einzige, womit man eben wirklich flashen konnte, war ein paar frische Turnschuhe.
Mhm.
Und die durften auch nicht dreckig werden. Wenn da jemand draufgetreten hat, dann wurden die mit Zahnpasta und Bürste geputzt und wieder frisch gemacht und so. Und das ist was, das hat sich bis heute gehalten. Und daraus ist dann nichts weiter als eine blöde Mode geworden. Und jetzt geben eben Jungs $8000 für ein paar Turnschuhe aus.
Putzt du immer noch Turnschuhe oder kaufst du jetzt einfach neu?
Nee, ich putze schon immer noch. Und es gibt auch ganz viele Paare, die ich nicht trage. Also, das ist wie Bowser gesagt hat, die trägt er auch nicht. Höchstwahrscheinlich die 5-Mille-Schuhe, was auch immer das ist, die trägt er auch nicht. Die hat er einfach nur im Schrank stehen. Das ist bei mir auch so.
Und die du da hast, die du nicht trägst, guck, wem zeigt man sowas dann? Hey, soll ich dir mal meine Turnschuhe zeigen? Oder hast du,
wenn Bowser zu mir nach Hause käme, dann würden wir da wahrscheinlich sitzen und sagen, Walla, den hast du.
So. Den hast du, den hast du. Ja, den hab ich echt.
Ja, aber das kann man echt nicht. Das ist,
den hat man halt.
Man,
aber ich meine, ist die Gruppe groß genug, damit man damit, weil es macht ja so ein Fetisch auch immer nur Spaß, wenn da Leute kommen, die das auch zu schätzen wissen, weißt du?
Nee?
Machst du es auch für dich?
Nur eigentlich, nur für mich. Und ich kann da echt Zeit dann manchmal mit verbringen. Manchmal dann gehe ich dann in mein Zimmerchen, wo die alle stehen und dann nehme ich die aus dem Karton und dann...
Ach, das wusste ich gar nicht. Ich wusste das nicht. Ich wollte nicht so ein... Ich dachte, das wäre so ein... Jetzt nur, weil ich deine Schuhe gerade gesehen habe und gesehen habe...
Nein, wirklich. Ich habe das auch... Also ich bin nicht so schlimm wie Kuritke oder so manch anderer, aber ich bin schon
Kai
auch
Pflaume.
Das, was man... Kai ist auch ziemlich aktiv, ja.
Also ziemlich aktiv? Ja. Kai Pflaume hat jeden Tag ein neues Paar Schuhe
an. Ja, aber fast ausschließlich Adidas, soweit ich weiß, ne?
Davon habe ich auch gehört.
Ja. Nee, bei mir ist es... Beides, aber eher Nike, Adidas ist erst in den letzten Jahren so dazugekommen. Die haben über Kanye und über die Yeezys, die Kanye dann für Adidas hergestellt hat, hat Adidas einen riesengroßen Hype bekommen und macht seitdem auch Schuhe, die sehr gefragt sind und sehr begehrt sind. Früher war das ausschließlich Nike.
Gibt es Schuhmagazine, die du dann liest?
Ich glaube, es gibt Sneaker-Magazine mittlerweile.
Ja,
aber das findet mehr online statt.
Okay.
Also online hast du, ich weiß nicht, wie viele Instagram-Seiten und die Seiten von, das ist ein richtiger Markt, ein riesengroßer Markt.
Das heißt,
Kids, die fahren nach Japan, fliegen dahin,
ja,
setzen sich vor die Tür, campen dann eine Nacht, kaufen sich den Schuh für dann Retailpreis 180 Euro und verkaufen den am selben Abend auf eBay für 850. Ja. Haben das Ticket wieder raus und können noch essen gehen in Tokio.
Das ist cool. Zurzeit allerdings auch nur eingeschränkt.
Aber für euch Frauen ist das doch super.
Guckst
weil
du Frauen erst Frauen auf die Schuhe? Also guckst du bei Frauen auf die Schuhe?
Ist mir nicht so wichtig. Aber ich mag Füße sehr gerne. Und ich finde, also ja, aber nicht sofort. Nein.
Okay.
Nicht sofort. Aber es ist doch toll, weil eigentlich sagt man doch immer, ist das doch so ein Frauending, ne? So teure Schuhe und Männer, die das
überhaupt
nicht verstehen. Und
gar
so.
Nicht mehr. Das ist auch
eben, mittlerweile
total
80er. Hat sich das voll gedreht,
ja, voll.
Oder nicht?
Ja.
Jetzt sind es die Kerle, die auf einmal
ja.
Dior oder Gucci Nikes
ja,
für 8.000 Euro
haben. Ich war letztens, also ganz ehrlich, ich hatte so eine Gruppe mit Jungs, ja, und wir sind auf dem Kudamm und dann, ey, hier ist Gucci. Die haben alle so, hier ist Gucci, weil die kennen ja Gucci nur aus den Songs von Capital Bra, ja. Gucci, dann habe ich gesagt, wir gehen jetzt erst da vorne was erledigen und dann gehen wir in den Gucci-Shop, dann könnt ihr euch das mal angucken. Da sind die da reingegangen, die sind schier ausgeflippt. Und dann kommt Capital Bra hier ab und zu her. Ja, klar, Capital kauft hier häufig Sachen. Und dann steht da so ein Typ, so ein anderer Typ, so ein Geschäftsmann und der probierte gerade so Schuhe an mit so einer Mickey Maus drauf. Und dann bin ich so an ihm vorbeigegangen und der hat sich immer so im Spiegel so angeguckt so, und so. Und dann habe ich nur so gesagt, don't do it und bin so weitergegangen.
Hat er sie gekauft?
Naja, ich weiß es nicht. Ich habe mir nur gedacht, der kauft sie doch jetzt nicht im Ernst, diese Schuhe. Ich
habe seine Frau gesagt, ja. Ey, es gibt diese von Gucci, ja. Die mit der Mickey Maus, ja. Die sind geschätzt, den musst du kaufen. It. Ja, nee, oh. Das mit der Mode ist so ein Ding. Das verändert sich halt auch ganz stark.
Ja, klar, ne? Da muss man natürlich auch am Ball bleiben. Moritz, was soll ich sagen?
Ich weiß es nicht, Barbara.
Die Zeit ist vorbei.
Ui, unfassbar.
Gell?
Ja, dann. Es ist wie im Fluge vergangen.
Finde ich auch. Aber das ist ein gutes Zeichen, echt.
Total.
Wenn du nicht das Gefühl hast, es hat wehgetan an einer Stelle, dann war es gut.
Das war wie immer eigentlich.
Und die Waffel darfst du mitnehmen. Wir haben ja heute nur aus hygienischen Gründen eine abgepackte. Ich habe eine von dir und du kannst meine auch noch haben.
Desinfiziert.
Moritz, es war mir ein inneres Rodeo, ehrlich. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du da warst.
Ich mich auch.
Toi, toi, toi.
Bis bald.
Ja, klar. Ich gehe jetzt erstmal ins Kino. 3-4 Mal hintereinander.
Genau.
Cortex.
Und wir werden uns nicht umarmen jetzt.
Nein, ach was.
Auf keinen Fall.
Nein. Tschüss. Genau. Was für ein sympathischer, toller Mann. Und ich werde mir den Film angucken.
Den muss man jetzt sehen. Der klingt wirklich gut.
Ja, also wirklich. Das klingt so. Ja. Und ich meine, wenn alles der Moritz gemacht hat, gehst du ins Kino und dann spürst du, Moritz bleibt treu an jeder Ecke. Ja. Das finde ich super. Also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Clemens und ich, wir können euch alles ans Herz legen, was wir bisher gemacht haben. Wir sind sehr zufrieden mit unserer Arbeit.
Ja. Also von daher, geht bitte ins Archiv, falls ihr mehr wollt. Wir haben Schauspieler, Musiker, alles da.
Alle waren sie schon da. Ja. Die ganz Großen und die etwas Kleineren. Alle waren sie hier. Und nächste Woche gibt es eine neue Folge. Bis dann, alles Gute. Ciao.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de